Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. In dieser Folge mit dem Thema Dermatika, von Cortison bis zu Antibiotika und Antiseptika, die Anwendung für häufige Hautkrankheiten in der Hausarztpraxis. Dazu spricht Falk Stierkert mit dem Facharzt für Dermatologie Dr. Med Benjamin Durani, der Leiter des Haut- und Laserzentrums Heidelberg ist, sowie Mitglied des Berufsverbands Deutscher Dermatologen und der Deutschen Gesellschaft für Dermatochirurgie.
Herr Dr. Durani, ich als, ich sage immer gern, simpler und einfach gestrickter Allgemeinarzt kenne für die Haut praktisch drei Dinge. Einmal Cortison, einmal was gegen Pilze und einmal was gegen Bakterien. Sie haben einen ganzen CME-Artikel in unserer Zeitung über Dermatika geschrieben und der heißt, was Hausärzte über Dermatika wissen sollten. Was sollte ich denn zusätzlich noch wissen?
Es gibt ja den kleinen Witz, den kennen Sie wahrscheinlich auch. Die Dermatologen haben zwei Töpfe, den einen mit Cortison und den anderen brauchen wir gar nicht. Aber tatsächlich gibt es natürlich schon viele Dermatosen, wo es nicht nur wichtig ist, was drin ist in dem Topf, sondern auch wie die Galenik ist. Also da geht es darum, brauche ich jetzt eine Salbe, brauche ich eine Emulsion, brauche ich eine Creme, brauche ich viel Fett, brauche ich wenig Fett und was mache ich wo drauf? Dann natürlich das große Spektrum der Cortisonpräparate, der Antiseptika, der antiviralen Therapeutika, die Behandlung von Nagelpilz, also das Spektrum Aknebehandlung, das Spektrum ist schon relativ groß in den Wirkstoffen, die wir ansetzen können.
Auf das Thema Galenik würde ich eigentlich ganz gerne am Anfang direkt mal eingehen, denn wenn ich mir, was ich ganz gerne in der Vorbereitung auf solche Podcasts mache, mir so Fälle aus der Praxis mal überlege und über das Thema Dermatika nachdenke, dann ist es eigentlich schon so, dass wir, wenn wir was auf die Haut schmieren, ja meistens eine Creme drauf schmieren. Und eine Creme ist für mich immer eine Fettemulsion.
Die Creme ist im Grunde genommen meistens der richtige Kompromiss. Sie machen nichts verkehrt. Sie haben ja in der Regel so 50% Fett, 50% Wasser. Sie können es aber, wenn Sie es richtig machen wollen, noch besser machen. Und der Merkspruch für uns Dermatologen ist, Fett auf trocken und feucht auf feucht. Was bedeutet, ich habe mein Spektrum von viel Wasser in wenig Fett, also fast flüssig, oder wenig Wasser in viel Fett, das heißt fast vaselineartig, also eigentlich fast nur eine Fett- oder Fettsalbe. Wenn ich jetzt eine Hautveränderung habe, wie nehmen wir mal das Erysipel, das ist rot, das ist geschwollen, das ist überwärmt, da gebe ich lieber viel Feuchtigkeit drauf, weil ich Wärme verdunsten möchte, also wegnehmen möchte. Wenn ich da jetzt eine Fettsalbe drauf machen würde, würde ich einen okklusiven Verband drüber machen und die Hitze könnte mich abdampfen. Also damit würde ich der Heilung letztendlich nicht helfen. Wenn ich jetzt einen Neurodermitiker habe, der eine extrem trockene Haut hat, die fast wie so ein ausgetrocknetes Flussbett austrocknet und da mache ich jetzt eine Lotion und eine Creme drauf, dann helfe ich ihm zwar ein bisschen, aber nicht optimal, weil der vom Prinzip eigentlich möglichst viel Fett braucht. Das heißt, da geht es nicht nur darum, ob ich irgendwie das richtige Cortisonpräparat aussuche, sondern tatsächlich auch die richtige Galenik, weil der Patient damit eine viel schnellere Erleichterung haben will.
Damit geben Sie im Grunde genommen der ganzen Thematik topische Dermatika für mich eine Dimension, die eigentlich meines Wissens nicht sonderlich häufig beachtet wird?
Meistens nicht, nein. Und wenn Sie natürlich Patienten haben mit extrem trockenen Lippen oder nehmen Sie den Schuppenflechte-Patient, wo die ganze Haut, ich sag mal, trocken ist, sie schält. Wenn Sie da eine Creme drauf machen, werden Sie natürlich nie einen richtigen Effekt haben. In dem Moment, wo Sie eine Salbe oder Fettsalbe nehmen, werden Sie wahrscheinlich nach 2 bis 3 Tagen schon eine deutliche Besserung haben. Die Haut wird weicher, für den Patienten viel komfortabler, es reißt nichts mehr auf. Also spielt für uns schon tatsächlich eine große Rolle, welche Grundlage wir nehmen. Das ist in der Praxis manchmal auch schwierig, wenn wir medizinische Fachangestellte haben und wir sitzen am Computer, reden mit dem Patienten und sagen der Fachangestellten, schreib ihm bitte das und das Präparat auf. Sagen wir immer dazu, wollen wir eine Creme, wollen wir eine Salbe, wollen wir eine Lotion haben, damit wir auch das passende Präparat haben. Und auch da merken wir manchmal bei den medizinischen Fachangestellten, dass die noch bei dem Wirkstoff zuhören, bei der Galenik nicht mehr und wir häufig nachkorrigieren müssen, weil das für uns eben ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
Definieren wir das doch mal. Was gibt es für Galeniken? Und wir haben jetzt schon gehört, Creme, Salbe, Lotion. Und wie unterscheiden die sich voneinander?
Fangen wir mal mit dem an, was ganz flüssig ist. Dann nehmen wir einfach die Lösung zum Beispiel. Die gibt es als alkoholische Lösung oder als wässrige Lösung. Nehmen wir wieder das Beispiel des Erysipel. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Erysipel habe, das ist warm, überhitzt, erwärmt, dann brauche ich eigentlich eine Flüssigkeit. Was man einfach machen kann, man nimmt Octinisept-Lösung. sprüht das Bein damit ein oder macht feuchte Umschläge mit Octinisept, also vom Prinzip feuchte Umschläge, um Wärme abzudampfen. Wenn man ein bisschen Fett reinmacht in die Lösung, dann hat man eine Emulsion, das heißt, man hat was, was ein bisschen feucht ist, das ist was, was der Patient häufig sagt, es zieht schnell ein, hat eine gewisse Gefahr, weil wenn ich einen leichten Fettanteil habe und einen großen Wasseranteil, trocknet die Haut langfristig aus. Das ist ein Problem manchmal bei den Pflegecremes, wenn man in den Kosmetikerbereich reingeht und der Patient kommt und sagt, ich habe hier was ganz Tolles, das zieht super schnell ein, kann man davon ausgehen, dass der Fettanteil bei trockener Haut nicht ausreicht und die Haut auf lange Zeit weiter austrocknet.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit Fett der Haut entzieht und nicht genug Fett zurückgibt, weil in der Emulsion eben nicht genug Fett drin ist.
Ah ja.
Wenn ich den Kompromiss habe, also dieses, ich mache nichts richtig falsch, aber ich mache auch nicht perfekt richtig, dann nehme ich die Creme.
Kann ich also grundsätzlich schon mal nichts falsch machen mit einer Creme?
Genau, wenn ich die Creme nehme, mache ich im Zweifel erstmal nichts falsch. Ich mache es vielleicht nicht optimal oder nicht ganz richtig, aber ich mache zumindest mal keinen großen Fehler. Cremes werden häufig verwendet bei Akne-Patienten zum Beispiel, weil die eher eine Mischhaut haben. Das heißt, die haben manche Areale, die eher fetter sind und die haben manche Areale, die eher trockener sind. Da man dort nur mit einer Creme arbeitet, was für die meisten Patienten ganz angenehm ist, dann nimmt man diesen Kompromiss und kommt damit eigentlich ganz gut hin. Habe ich jetzt einen Patienten, der hat eine sehr fettige Haut, sind ja gerade die Jugendlichen mit der Akne, dann kann ich vielleicht auch mal eine Emulsion nehmen, also was, wo eher ein bisschen mehr Flüssigkeit drin ist. Wenn ich jetzt Patienten habe, die eine sehr, sehr trockene Haut haben, also die haben nicht nur ihre Akne, sondern die haben dann zum Beispiel auch eine Neurodermitis im Hintergrund, dann muss ich aufpassen, dass ich die Galenik nicht zu trocken wähle, also nicht zu viel Feuchtigkeit drin, weil dann trocknet das die Haut, die Akne wird zwar besser, aber die Haut trocknet wahnsinnig aus.
Also Feuchtigkeit gleich trocken.
Feuchtigkeit nehmen wir immer, um auszutrocknen. Und Fett nehmen wir eigentlich immer. Das beste Beispiel ist für mich die Fahrradkette. Wenn ich eine trockene Fahrradkette habe und ich tue da Fett drauf, also richtiges Öl oder Fett, dann kann ich die Fahrradkette wieder entrosten oder wieder zum Laufen bringen. Wenn ich die Fahrradkette ständig mit Wasser reinige, dann wird sie weiter rosten und weiter trocken werden. Das ist eigentlich das beste Beispiel, um sich das Thema zu merken.
Das ist gut, ja.
Habe ich jetzt jemanden wie einen Neurodermitiker und der kommt im Winter, die Heizungsluft, ist es eh ein bisschen kalt draußen, die Haut trocknet noch weiter aus als im Sommer. Im Sommer ist Haut generell weniger trocken als im Winter, zumindest hier in unseren Breitengraden. Und therapiert den mit einer Lotio oder mit einer Creme, also mit wenig oder mittelfetten Grundlagen, dann wird er langfristig in der Regel das Problem haben, dass die Haut weiter austrocknet oder eben nicht ausreichend gefettet wird. Das heißt, auch solche Patienten brauchen dann mehr Fett. Das heißt, ich nehme die Creme, mische ein bisschen mehr Fett rein, dann bin ich bei der Salbe. Und wenn ich das als regelmäßige Pflege nehme, dann ist das für den Patienten in der Regel gut erträglich. Vom Fettgehalt, das sollte man dem Patienten dann vielleicht sagen, trag es lieber abends auf, weil dieser Fettgehalt dann schon, wenn man zum Beispiel sein Businesshemd dann hat und das morgens reichlich auftritt, dann das Businesshemd drüber zieht, kann es schon mal zu Fettflecken kommen. Das möchte man natürlich tunlichst vermeiden, deswegen ist es bei den reichhaltigen Salben und Fettsalben vor allen Dingen so, dass es ganz gut ist, dass ein abendliches Auftragen hilft, dass der Patient damit seinen Alltag einigermaßen gut gestalten kann. Und wenn es sehr, sehr trocken ist, dann nehmen wir eine Fettsalbe. Da ist eigentlich gar kein Wasser mehr drin. Das ist komplett wasserfrei. Das fühlt sich dann eigentlich von der Grundlage an wie Vaseline und ist für sehr trockene Zustände gut geeignet.
Das war ein schöner Überblick und für mich auch wirklich sehr interessant, da nochmal genau die Unterschiede aufgezeigt zu bekommen. Jetzt habe ich mir immer vorgenommen, wenn ich mal einen Podcast über Haut mache, dann frage ich denjenigen, der sich damit auskennt, und zwar Sie, was hat es denn mit diesen vielen verschiedenen, ich sag jetzt mal, selbst gemixten Töpfen auf sich, mit denen dann die Patienten immer kommen und sagen, der Hautarzt hat mir das und das gegeben. Hat da jeder so seine eigenen Rezepte? Gibt es da Standards? Wie wird damit umgegangen? Das ist für mich immer noch so ein böhmisches Dorf.
Das wird leider, und das hat mit der Gesetzgebung zu tun, seit Anfang des Jahres immer weniger, weil durch den Gesetzgeber es eine neue Verordnung gegeben hat, dass die Apotheker einen zusätzlichen Zuschlag für das Mischen von Rezepturen bekommen. Und dadurch sind Rezepturen seit Januar wahnsinnig teuer geworden. Und das Thema wird leider immer weniger benutzt. Im Privatbereich kann man das immer noch machen, aber es gibt schon Cremes, die man zusammenmischt, die früher in der Herstellung vielleicht 20, 30 Euro gekostet haben, die jetzt 70 bis 100 Euro kosten, nur aufgrund des Zusammenmischens. Der große Vorteil dieser Rezepturen ist gewesen, dass man bestimmte Substanzen zusammenmischen konnte in bestimmten Grundlagen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Creme oder Salbe nicht als Fertigpräparat bekommen habe, konnte ich es mir selbst zusammenmischen, damit die richtigen Substanzen reinmischen oder vielleicht auch Substanzen zusammen reinmischen, das aber eben in der entsprechenden Lotion oder Creme oder Salbe, was ich gerade gebraucht habe.
Wenn ich das jetzt der Gedanke war nur, wenn ich das jetzt mit Infusionen mache zum Beispiel, also ich mische Klassiker Novalgin Buscopan, da darf ich das ja eigentlich gar nicht, weil ich stelle damit ein neues Medikament her. Wie ist denn das bei Topika?
Der Apotheker darf das zusammenmischen, man soll es nicht in der Praxis machen, also man soll nicht irgendwie die Substanzen in der Praxis zusammen haben, der Apotheker darf das machen. Was wir nehmen, sind die NRF-Rezepturformulare, das sind vorgegebene Rezepturen, die vom Apotheker vorher geprüft wurden, da gibt es ein richtiges Lexikon für, welche Rezepturen in welcher Funktion wie zusammen harmonieren. Und wenn man sich an dieses NRF-Rezepturformular hält und dann steht da zum Beispiel Rezepturformular NRF 11.15, dann weiß der Apotheker genau, in welchem Rahmen er das herstellen kann, wie er das herstellen kann und wie er das zusammenmischen kann, damit das, was nachher in der Dose drin ist, auch wirklich funktioniert.
Geben Sie mir doch mal bitte ein Beispiel, wo das jetzt dem klassischen von mir als Allgemeinarzt verschriebenen Cremes oder Lotionen überlegen ist. Wenn jetzt jemand kommt, der zum Beispiel, ich mache es immer gerne, irgendjemand hat einen Ausschlag, der juckt, ja, dann schmier ich da erstmal Cortison drauf und gucke, ob es funktioniert. Sie machen das differenzierter. Was tun Sie da genau? Was sind die Gedanken, die Sie sich dahinter machen? Und inwiefern ist das dem überlegen, was wir tun?
Nehmen Sie zum Beispiel mal das Rezepturformular vom Erythromycin, also Erythromycin NRF 11.77. Dann können Sie in eine Creme Erythromycin reinmischen, was wir lange Zeit oder immer noch ganz gerne machen, als antientzündliche Therapie bei der Akne. Es ist relativ schwierig bei der Akne was zu finden und es gibt es im Moment eigentlich nicht auf dem Markt, wo Sie Erythromycin in eine Creme reinmischen können als Fertigpräparat. Und da benutzen wir zum Beispiel das Rezepturformular. Oder nehmen Sie zum Beispiel einen Patient mit einer relativ ausgeprägten Neurodermitis, also Ganzkörperbefall, und Sie sagen, Sie brauchen jetzt eine größere Menge an Creme. Dann können Sie über das Rezepturformular sagen, ich will jetzt eine Crememenge von 300 oder 500 Gramm zusammenmischen. Das können Sie mit dem Fertigpräparat nicht. Da gibt es in der Dosierung eine maximale Größe von vielleicht, ich sag mal, 100 Gramm ungefähr. Das heißt, Sie müssen ihm dann 5 Packungen aufschreiben, anstatt es mal eine Packung aufschreiben mit 300 oder mit 500 Gramm. Es gibt mittlerweile, muss man sagen, von den Herstellern tatsächlich so viele Möglichkeiten der Varianz. Zum Beispiel bei der Aphantan-Creme zum Beispiel gibt es die Lotio, es gibt die Creme, es gibt die Lösung, es gibt die Salbe und es gibt die Fettsalbe. Das ist kein Problem. Das heißt, da kann ich im Bereich der Cortisonpräparate mir tatsächlich ein entsprechendes Präparat raussuchen. Aber es gibt immer wieder Einzelfallentscheidungen, wo wir sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Cortisonpräparat in einer bestimmten Galenik geben, haben dies aber auf dem freien Markt nicht zur Verfügung gibt. Oder wir wollen eben eine bestimmte Menge aufschreiben und die gibt es in dieser Form nicht lieferbar. Oder jetzt, es gibt eben die Formulierung gar nicht zusammengemischt.
Jetzt haben wir das Thema Galenik ausführlich besprochen. Sie haben die Menge erwähnt. Der Klassiker, den ich so kenne, ist, dass man den Patienten sagt, dünn auftragen. Bis es weg ist, dann wieder auftragen. In Ihrem Artikel beschreiben Sie ja relativ genau, wie viel Gramm Creme für wie viel Körperoberfläche und wie viel Behandlungszeit zur Verfügung stehen sollte. Können Sie da für unsere Hörer einfach mal so drauf eingehen, dass sich da so ein bisschen eine Faustregel daraus ableiten lässt?
Die Faustregel für uns ist ungefähr, wenn Sie 1 Gramm Creme rechnen, sind das ungefähr 4 Handinnenflächen, also 1:4 ungefähr. Das brauchen Sie, um so ein bisschen abschätzen zu können, wie viel kann ich dem Patienten oder wie viel muss ich dem Patienten verorten.
Und wie viel ist 1 Gramm Creme? Einmal mit dem Zeigefinger durch oder?
Ich würde mal sagen, wenn Sie eine 5 Gramm Packung nehmen, ist das vielleicht ein halber Finger von der Menge. Mhm. Und also ein Fünftel Finger vielleicht, also nicht wirklich viel. Also Sie brauchen schon relativ wenig, um das aufzudosieren.
Und dann sind es 4 Handinnenflächen. Das ist ja doch relativ viel für so wenig Creme.
Genau, das heißt, wenn Sie eine Packung haben, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine 25-Gramm-Packung, damit schaffen Sie schon eine ganze Menge. Das Problem ist häufig, dass entweder zu viel verschrieben wird, das heißt, der Patient hat eine Riesentube, das erleben wir häufig im hausärztlichen Bereich, wenn die Patienten danach zu uns kommen, der hat dann ein Problem, ich sag mal, an den Fingern und kriegt jetzt für 5 Tage 100 Gramm aufgeschrieben. Dann wird er wahrscheinlich von dieser Crememenge, ich sage mal maximal vielleicht ein Viertel bis die Hälfte verbrauchen und den Rest wird er wahrscheinlich wegschmeißen müssen. Umgekehrt haben wir manchmal das Problem, dass der Patient tatsächlich einen Ganzkörperbefall hat, wie bei einer Neurodermitis, kriegt 50 Gramm aufgeschrieben, damit wird er, ich sage mal, knapp 2-3 Tage hinkommen, weil er einfach so eine große Crememenge bekommt. Dagegen rechnen muss man immer ein bisschen, dass man gucken kann, was verbraucht der Patient eigentlich und trägt er die Creme regelmäßig auf. Das sagen wir dem Patienten häufiger, dass er uns dann bitte die Cremetuben mitbringen soll. Wir sagen ihm noch nicht direkt, dass er es machen soll, damit wir gucken können, wie viel er benutzt, sondern eher, dass wir gucken wollen, ob er es richtig benutzt. Man kann daran aber ungefähr abschätzen, ob der Patient das Mittel tatsächlich so aufträgt, wie er es auftragen soll. Wenn Sie zum Beispiel sagen, 2-mal täglich und Sie sehen, er hat kaum Verbrauch in seiner Tube, dann wissen Sie, er nimmt eigentlich viel zu wenig oder trägt es nicht regelmäßig auf.
In der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up-to-Date von Thieme findet ihr die Artikel zum Podcast mit der Möglichkeit, direkt Fortbildungspunkte zu sammeln.
Ich hatte eingangs schon mal so die 3 Wirkstoffgruppen erwähnt, die geistig für mich so im Hinterkopf rumschweben. Also Fungizide, dann Antiinfektiva, also Antibiotika und Cortison. Gibt es bei Ihnen noch irgendeine geheime 4. Gruppe oder 5., die Sie häufig benutzen oder empfehlen würden? Oder sind das schon so die 3, durch die man sich vortasten sollte?
Das sind eigentlich die 3 wichtigsten. Da können Sie eigentlich das meiste andere drunter subsumieren. Vielleicht nehmen wir nochmal, also Schuppenflechte ist ja immer nochmal so eine Sonderart und die Behandlung von viralen Infektionen, die würde ich vielleicht nochmal mit reinnehmen. Die können Sie aber eigentlich bei Antiinfektiösen mit reinnehmen. Und damit haben Sie eigentlich, ich sag mal, die Top-3 Gruppen, mit denen wir am meisten arbeiten. Darauf haben Sie das eigentlich ganz gut aufgeteilt.
Und wie würden Sie es, wenn ich jetzt, was ja leider relativ häufig vorkommt, nicht genau weiß, was es ist. Klar, es gibt Hinweise, juckt es nicht, ist es überwärmt und so weiter und so fort. Aber wenn Sie jetzt eine Hautrötung, Hauterkrankung haben, wo Sie nicht so genau wissen, in welche Richtung geht das? Gibt es da Empfehlungen, an denen man sich entlanghangelt, wo man sagt, na gut, erstmal Cortison, wenn es schlimmer wird, war es wohl was Infektiöses und wenn es besser wird, war es wohl was Allergisches oder macht es jeder so ein bisschen, wie er denkt?
Der Hautarzt sollte natürlich möglichst wissen, was er therapiert. Beim Hausarzt wird es wahrscheinlich manchmal vorkommen, dass er irgendwie eine Rötung und eine Schuppung sieht und nicht so ganz genau weiß, was es eigentlich ist. Dann schadet es dem Patienten wahrscheinlich nichts, wenn Sie kurzfristig sagen, ich mache mal ein paar Tage ein Cortisonpräparat drauf. Wenn Sie dann auch die richtige Galenik wählen, also wenn Sie sagen, das ist jetzt eine trockenschuppende Hautveränderung und ich nehme jetzt eine Salbe oder eine Fettsalbe und vielleicht ein Klasse 2 oder Klasse 3 Cortisonpräparat, können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen, dann mache ich mal mit ein paar Tagen Therapie keinen Fehler. Wenn ich eine Stelle habe, die eher ein bisschen nässend ist, vielleicht eher ein bisschen suppt und ich mache da dann eine Lotion oder eine Creme drauf, mache ich primär auch erstmal keinen Fehler. Wenn man dann merkt, nach ein paar Tagen, es wird nicht besser, dann sollte man tatsächlich überlegen, braucht man weitere Diagnostik? Das heißt, ist es wirklich ein Ekzem, eine Hautflechte oder steckt da vielleicht doch ein Pilz hinter? Weil der Pilz würde dann zu Anfang erstmal besser werden, weil die entzündliche Komponente weg ist, aber er würde nicht ganz verschwinden oder sich plötzlich anders in Erscheinung bringen, weil eben der Pilz in dem Cortison natürlich badet und sich weiter ausbreitet. Mhm. Oder ich habe ein Problem, ich habe eine Impetigo contagiosa, das heißt, ich habe eine bakterielle Erkrankung, die aber ekzemartig aussehen kann. Wenn ich da das Cortison draufschmiere, habe ich genau das gleiche Problem. Es wird relativ schnell schlimmer werden. Das wird der Patient aber in der Regel sehr, sehr schnell widerspiegeln, weil er natürlich selbst auch sieht, es geht nicht voran, sondern wird unter der Therapie eher schlechter. Das heißt, wenn man mal was hat, was Rotes und was schuppt und man ist sich jetzt sicher, das ist nicht super gefährlich, ein paar Tage Cortison drauf zu machen in der richtigen Grundlage und dann nimmt man vielleicht ein Klasse 2 Cortisonpräparat, macht man wahrscheinlich nichts verkehrt.
Ich habe als junger Assistent mal Cortison auf eine Gürtelrose geschmiert. Das war relativ schnell klar, dass das nicht gut war.
Genau, das sind dann das, die Rückmeldung, das Feedback kriegt man dann relativ schnell vom Patienten, dass das nicht funktioniert. Das Gleiche ist mit den also die viralen Erkrankungen, natürlich auch die bakteriellen Erkrankungen und die antimykotischen Erkrankungen. Problem für uns Hautärzte ist dann manchmal, wenn wir eine unbehandelte Dermatose bekommen, also die irgendwie mit was Cortisonhaltigem behandelt wurde, verändert sich die Haut. Das heißt, für uns wird es dann manchmal tatsächlich etwas schwierig, weil wir die primäre Morphe nicht mehr erkennen können, zu sagen, was es dann überhaupt ist, was uns dann diagnostisch Schwierigkeiten machen kann. Aber in der Routine ist es so, wir schaffen ja gar nicht, alle Patienten anzuschauen. Also wir sind ja heilfroh, dass es Hausärzte gibt, die vorher auch mal ausselektieren und gucken, ist das was ich in der Hausarztpraxis schon regeln kann und tatsächlich auch mal einen Therapieversuch machen kann. Deswegen wird das immer so eine Art von Kompromiss sein.
Wann sollte man denn als Hausarzt sagen, hier ist jetzt die Kompetenz des Spezialisten gefragt?
Wenn man tatsächlich merkt, nach ein paar Tagen Therapie, es wird nicht besser, oder wenn man eine Läsion hat, wo man denkt, das sieht irgendwie so aus, als könnte das vielleicht auch bösartig sein. Da halte ich dann den nächsten Schritt tatsächlich für erforderlich zu sagen, das muss ich jetzt mal zum Hautarzt schicken. Wenn ich eine Erkrankung habe, wo ich merke, unter der Therapie geht das, wird es eigentlich nicht besser. Also wir haben manchmal Patienten, die kommen mit Hautveränderungen im Genitalbereich. Da denkt der Hausarzt, das ist jetzt eher eine infektiöse Pilzmischinfektion mit Ekzem, behandelt dann über eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, es wird nicht besser, der Patient kommt wieder, dann meldet er sich eine Woche nicht, geht dann wieder zum Hausarzt, irgendwie ist es nicht besser, dann wird nochmal eine Pilzcreme ausprobiert und es stellt sich hinterher raus, dass es dann irgendwie eine Erkrankung ist, die dann in einen vollkommen anderen Bereich geht, wie zum Beispiel den Morbus Patient, also einer lokalen Tumorerkrankung. Da sollte man dann tatsächlich vielleicht einen Tickel früher gucken. Ich merke, das funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, schicke ich ihn vielleicht weiter. Aber wie gesagt, ich sage, eine Woche, zwei Wochen therapieren kann in der Regel eigentlich nicht viel passieren, wenn die Hauterkrankung darunter nicht schlechter wird.
Ist bei uns hier im Großraum eine eher theoretische Diskussion, weil wir tatsächlich überhaupt keine aufnehmenden Hautärzte mehr haben.
Ja, das funktioniert bei uns tatsächlich relativ gut. Da haben wir jetzt diese Möglichkeit, wir geben TSS-Termine raus, also diese Akuttermine, über die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg. Das ist das eine, wie wir das kriegen. Und zum anderen kennen wir unsere Pappenheimer von den Hausärzten, mit denen wir die Verabredung getroffen haben. Wenn die was Akutes haben, können die uns die schicken. Und schreiben dann eben drauf, dass es tatsächlich was Akutes ist. Also da brauchen wir auch einfach tatsächlich die Vorselektion des Hausarztes. Und da muss man sich einfach ein, zwei Hautärzte suchen, die man anruft und sagt, ich schicke dir jetzt nicht 30 Patienten am Tag, sondern aber wenn ich wirklich was Akutes habe, ich habe irgendwie ein Muttermal, das sieht bösartig aus oder so, den möchte ich dir dann tatsächlich schicken. Also die Alternative braucht man irgendwie. Es gibt mittlerweile auch die Hausarztvermittlungsfälle. Man weiß jetzt politisch nicht, wie lange das bleibt. Auch darüber kann man die Patienten schicken, aber eigentlich sollte man seinen Kollegen anrufen, zur Hand haben wir das, und sagen, ich schicke dir jetzt nicht 20 Patienten, aber wenn ich was Akutes habe, dann möchte ich zumindest die Möglichkeit haben, den akut vorbeizuschicken.
Was wären denn Hautläsionen, wo Sie sagen, da würde ich jetzt primär mal gar nichts drauf machen? Weil wir haben jetzt über viele Sachen geredet, über viele verschiedene Galeniken, über viele verschiedene Inhaltsstoffe. Nun hat mein ehemaliger Chef in der Chirurgie immer gesagt, auf Narben gehört keine Creme. Das haben wir bis heute irgendwie gemerkt. Was ist denn da tatsächlich wahr? Also worauf würden Sie sagen, gehört einfach nichts?
Ich habe gerade mal tatsächlich kurz überlegt, mir würde gar nichts einfallen.
Sagt der Hautarzt.
Sie sollen nicht, also dieses auf Narben gehört nichts, stimmt natürlich nicht. Es gibt mittlerweile tatsächlich gute Galeniken, mit denen Sie auch Narben verbessern können. Nee, eigentlich würde mir jetzt keine Haut, ich meine, wenn Sie nichts haben, brauchen Sie nichts drauf machen. Die Frage ist natürlich immer von Patienten mit trockener Haut, die haben manchmal Angst, wenn sie eincremen, dass die Haut noch trockener wird, was natürlich nicht stimmt. Das liegt nur an der falschen Galenik. Aber generell, wenn Sie jetzt natürlich Muttermale haben, Basalioma, aktinische Keratosen, da können Sie cremen, solange Sie wollen, ja, gut, da wird relativ wenig passieren. Ja, also in dem Bereich, wo Sie im onkologischen Bereich sind, macht das keinen Sinn. In dem Moment, wo Sie im entzündlichen Bereich sind, können Sie eigentlich auf alle Läsionen was drauf cremen und da eben mit einem guten Maß an Gefühl zu sagen, ich merke jetzt eigentlich, das funktioniert nicht, da brauche ich doch nur meine Fachmeinung.
Was ist denn so mit sekundär heilenden Wunden, Granulationen und so?
Früher hat man ja gesagt, austrocknen lassen. Also wenn ich an meinen Vater oder seine Kollegin denke, die haben tatsächlich alles trocken behandelt. Davon ist man mittlerweile weg. Man macht jetzt heutzutage eher die feuchte Wundbehandlung, sodass wir da im Bereich von feuchten Umschlägen oder von Salben oder Fettsalben sind, um tatsächlich eine Krustenbildung zu vermeiden. Es gibt ja diese ganzen Umschläge, Verbände, Hydrokolloidverbände, die eigentlich für ein feuchtes Wundmilieu sorgen sollen, um die Wunde nicht austrocknen zu lassen, sondern tatsächlich ein vernünftiges Wundmilieu zu machen. Also generell ist es so, wenn Sie jetzt winzig kleine Stellen haben, wo Sie sagen, naja, das heilt jetzt in 1-2 Tagen von alleine, dann ist die Frage, muss man wirklich was drauf machen? Wobei ich da persönlich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich war zum Wellenreiten in Indonesien und habe mir so einen kleinen Riss am Riff geholt, also wirklich mini. Und auch der hat sich dann tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit, weil ich ihn einfach nicht beachtet habe, so weit ausgebreitet, dass ich eine Wundbrose bekommen habe und ein Antibiotikum nehmen musste. Deswegen bin ich da mittlerweile auch sehr vorsichtig. Also man sollte dann die Wunde zumindest mal 2-3 Tage im Auge behalten und gucken, tut sich da irgendwas an Rötung oder Entzündung. Aber so jetzt zu sagen, ich habe jetzt irgendwas, wo ich sage, das kann ich einfach in Ruhe lassen, gar nichts drauf machen.
Eher nicht.
Wenn der Patient kommt, hat er irgendwelche Beschwerden und möchte irgendeine Therapie und dann kann man das vom Prinzip auch behandeln. Aber nichts, wo ich sage, man macht was falsch, wenn man was drauf macht.
Am Ende unseres Podcasts haben wir mittlerweile zur netten Tradition gemacht, dass ich die Autoren unserer Beiträge nach so 3 Take-Home-Messages frage, weil wir sprechen ja mit Experten, aber für Allgemeinmediziner, die natürlich auch Experten sind, aber in ihrem Bereich. Und man kann sich als Allgemeinarzt halt nicht alles merken. Es gibt aber immer wieder aus jedem Gebiet Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Und wo der Fachmann sagt, merkt ihr gar nichts, aber das merkt ihr. Und da würde ich Sie jetzt bitten, auch mal Ihre 3 Take-Home-Messages einfach spontan zu formulieren.
Take-Home-Message wäre sicher Fett auf Fett und Fett auf Trocken und Feucht auf Feucht. Also einfach, dass man tatsächlich am Beispiel der Fahrradkette da, wo was trocken ist, eher eine fette Grundlage nimmt und da, wo was akut entzündet ist, eher eine feuchte Grundlage nimmt. Das wäre mal meine Nummer 1 Take-Home-Message. Meine 2. Take-Home-Message wäre, wenn ich was habe, was ich antherapiere und ich merke nach ein paar Tagen, vielleicht 1-2 Wochen, es geht nicht wirklich voran, dann tatsächlich zu überlegen, ist das, was ich da therapiere, das, was es ist und versuche dann doch eventuell zum Hautarzt weiterzuleiten. Und meine 3. Take-Home-Message wäre, weil die Hausärzte ja auch die Hautkrebsvorsorge dankenswerterweise mitmachen, weil auch das wir nicht alleine schaffen. Wenn ihr euch einen Patienten anschaut und ihr habt das Gefühl, da ist was, das gefällt mir nicht. Also der Bauch sagt, da ist, wir nennen das Akli-Dakli, da ist ein hässliches Entlein. Ich kann nicht richtig sagen, was das ist, aber es gefällt mir nicht richtig. Auch das bitte zügig weiterschicken, weil die Trefferquote da relativ hoch ist. Also im Zweifel dann auch, wenn ich was habe, wo ich mir unsicher bin, gerade in Bezug auf Malignität oder Nicht-Malignität, zu sagen, ich schicke den jetzt, auch wenn ich gerade keinen Termin kriege, ich mache eine Überweisung, mache da meinen Stempel drauf, sage Akutüberweisung, Verdacht auf Malignität, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein Hautarzt sagt, das gucke ich mir nicht akut an, weil wir es durchaus auch erlebt haben, dass Patienten tatsächlich sicher nicht im Bösen des Hausarztes eine Diagnose mitbekommen hat und dann sich von uns eine Zweitmeinung geholt hat und das dann ein schwarzer Hautkrebs war. Und das ist natürlich, wir versuchen das dann irgendwie immer zu retten und ich sage mal, sagte dem Patienten zu erklären, aber dann das fällt am Schluss dann auf den Hausarzt im Zweifel zurück.
In diesem Sinne, 3 sehr wichtige Messages. Wir haben uns verhältnismäßig lang unterhalten, weil es auch ein verhältnismäßig interessantes Thema ist, mit dem wir eigentlich täglich in Berührung kommen, aber wo wahrscheinlich bei dem einen oder anderen tatsächlich auch Berührungsängste bestehen. Die sind bei mir zumindest jetzt deutlich abgebaut. Und wer noch tiefer ins Thema einsteigen möchte, dem empfehle ich den CME-Beitrag in der Allgemeinmedizin Up-to-Date mit dem Namen, was Hausärzte über Dermatika wissen sollten. Ich habe mich heute mit Dr. Durrani unterhalten und bedanke mich ganz recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Das war Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Wenn ihr Fragen zum Podcast oder der Folge habt, schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine Mail an audio@thieme.de. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn ihr den Podcast abonniert. Auf Spotify, Apple oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Praxisnah, jeden zweiten Montag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.